NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
3. August 1922. In den USA wird das erste Hörspiel gesendet.
Das Auge führt den Menschen in die Welt. Das Ohr führt die Welt in den Menschen.
Ich stelle jetzt das Radio an.
Hören Sie mal.
Diese Freiheit der Imagination, die bietet einem kein anderes Medium.
Uwe Friedrichsen, Hör- und Schauspieler.
Es ist so, dass die Fantasie sozusagen ihre Flügel ausbreitet und hinfliegt, wohin sie eben will. Und das ist wunderschön.
Im Anfang war die Tat.
New York im August 1922.
Der junge Radiosender WGY strahlt live eine Adaption des Bühnenstücks »Der Wolf« von Eugene Walter aus. Um die Schauspieler nicht zu verunsichern, ist das Mikrofon versteckt.
Der Rest ist Schweigen.
Denn einen Mitschnitt gibt es nicht, dafür über 2000 Fanbriefe. Ermutigung für Macher, mehr zu wagen. Im Oktober 1924.
Frankfurt am Main, Auffälle 467.
Das erste für das deutsche Radio geschriebene Hörspiel.
Zauberei auf dem Sender von Hans Flesch.
Guten Abend, meine Herren.
Ich kenne Sie doch, glaube ich.
Und ob Sie mich kennen, Herr Doktor? Oh ja, Sie kennen mich. Ich war vor einigen Tagen im Büro bei Ihnen.
Ach, das ist der verrückte Zauberer, der vor einigen Tagen engagiert sein wollte.
Was wollte er denn?
Er wollte im Rundfunk zaubern. Das muss man doch sehen, das geht doch nicht.
Meine Damen und Herren, sehen Sie fest, ganz fest in Ihren Apparat, in die Glühfarben Ihrer Verstärkerröhren, auf das Kristall Ihres Detektors. Ich zähle bis drei. Und auf drei sehen Sie mich alle. Achtung! Eins, zwei.
Was soll der Unsinn, denkt so mancher brave Bürger. Und die Frage ist berechtigt. Nur gehört eine Antwort darauf.
Heißt es in der Radioumschau.
Bisher war das Radio nichts anderes als Ausdrucksmittel bestehender Kunstformen. Aber wäre es nicht möglich, mit dem Radio künstlerische Wirkungen zu erzielen, die weder das Theater, noch das Konzert, noch das Kino zu Wege bringen?
Es gab keine Hallräume, keine Geräuschplatten fabrikmäßig hergestellt. Was man benötigte als Spielleiter, als Dramaturg, als Schreiber von Hörspielen, das musste man einer noch in den Kinderschuhen steckenden Technik ablisten oder selbst erfinden.
Namhafte Autoren der 20er Jahre entdecken die Illusionsmaschine Hörspiel und ein erstes Millionenpublikum. Erich Kästner, Walter Bauer oder Eduard Reinacher.
Achtung, Achtung, meine Damen und Herren, wir bringen jetzt das Hörspiel Der Narr mit der Hacke von Eduard Reinacher.
1930.
Hören Sie, meine Damen und Herren. Ping, ping, ping. So geht es nun Stunde für Stunde, Tag für Tag.
Bis die Nationalsozialisten das Hörspiel in Unterhaltung und Propaganda untergehen lassen. Doch in den USA erreicht die illusionäre Kraft des Mediums ihren Höhepunkt und löst 1938 eine Massenpanik aus.
In the War of the World by H.G. Wells.
Die Landung der Marsmenschen, hier in der deutschen Bearbeitung mit Sprecher Christian Brückner und Journalist Dieter Thoma.
Moment, da geht etwas vor. Eine geduckte Gestalt erhebt sich aus dem Krater. Ich erkenne jetzt einen kleinen Lichtstrahl in einem Spiegel. Was ist das? Eine Stichflamme springt aus dem Spiegel. Die springt direkt auf die vorrückenden Männer zu. Sie hat sie voll getroffen. Mein Gott, sie gehen in Flammen auf. Jetzt hat das ganze Feld Feuer gefangen. Gewalt, die Scheunen, die Benzintanks der Autos, Feuer breitet sich überall aus. Es kommt in diese Richtung. Es kommt auf uns zu. Etwa 20 Meter rechts.
Meine Damen und Herren, aufgrund unvorhergesehener Umstände sind wir leider nicht in der Lage, die Sendung aus Grover's Mill fortzusetzen. Die Verbindung ist zurzeit unterbrochen.
Am Ende muss der Regisseur selbst den Unterschied zwischen Fiktion und Wirklichkeit aufklären.
This is Orson Welles, ladies and gentlemen.
Hier spricht Orson Welles, um Ihnen zu versichern, dass der Krieg der Welten nicht stattgefunden hat.
1939, der Zweite Weltkrieg. Ein wirklicher Albtraum.
Ich rufe noch einmal Stalingrad.
Hier ist Stalingrad. Hier ist die Front an der Wolga.
Achtung, noch einmal die Lapplandfront.
Der Rest ist Schweigen.
Neuanfang 1947.
Im Anfang war das Wort.
Ich hau ab, du hast kein Gesicht.
Draußen vor der Tür von Wolfgang Borchert.
Ich habe 1000 Gesichter. Ich habe 1000 Namen. Ich habe 100.000 Stimmen.
Das ist auch der Grund, weshalb ich dieses Medium besonders schätze.
Uwe Friedrichsen.
Wenn Sie ein Hörspiel senden, dann werden, wenn es von 50.000 Leuten gehört wird, wird es darüber 50.000 Versionen geben. Weil das Hörspiel gibt jedem die Chance, seine eigene Interpretation einzusetzen, sozusagen.
Das literarische Hörspiel wird zum Ersatz für zerstörte Theater. Radio wird in den 50er Jahren Kult- und Familienmittelpunkt.
Was ist denn das für ein Geräusch? Ach, das ist weiter nichts. Das ist der Lift.
Ach so. Ja.
Günter Eichs Träume verstören. Termiten fressen ein ganzes Haus. Schwere Kost.
Sind Sie dafür zuständig, da irgendwelche Beschwerden anzunehmen?
Warum möchten Sie sich denn beschweren?
Was? Weil das ist ja grauenhaft, was Sie da den Leuten auftischen.
Ja, was wollten Sie denn hören? Was haben Sie denn erwartet?
Bisschen was Nettes, aber doch nicht so einen saumäßigen Kram von Kindermord und von allem möglichen Scheiß. Also das ist ja der Gipfel der Frechheit, abends im Radio solche Dinger durchzubringen.
Der Gipfel ist noch nicht erreicht. Ende der 60er Jahre erfindet sich das Hörspiel neu, mit Hilfe der Stereophonie.
Zum ersten Mal in Deutschland hören und sehen Sie das großartige und wunderbare Stereo Sound Spektakulum.
Es ist eine neue Welt vom Mono auf Stereo gewesen. Das Hauptsächliche hier ist natürlich gewesen, dass man Räume besser darstellen konnte.
Erklärt der langjährige WDR-Hörspieltechniker Erhard Hafner.
Sie kommen zum Beispiel in einen Raum, in eine Bibliothek, hat eine ganz andere Atmosphäre, dumpfe, die Bücher saugen sehr viel, sehr anders als im Badezimmer. Sie hören, ob es eine niedrige Decke gibt oder ob Sie in einem Raum sind, der eine hohe Decke hat, weil die Reflexionen einfach anders sind.
Ein Hörspiel muss nicht unbedingt ein Hörspiel sein. Das heißt, es muss nicht den Vorstellungen entsprechen, die ein Hörspielhörer von einem Hörspiel hat. Ein Hörspiel kann ein Beispiel dafür sein, dass ein Hörspiel nicht mehr das ist, was lange ein Hörspiel genannt wurde. Deshalb ist ein Hörspieltext nicht unbedingt ein Hörspieltext.
Palastrevolution im Hörspielreich. Nach der Illusion nun die Abstraktion. Autoren und Regisseure probieren in den 70er Jahren neue Dramaturgien.
Unter dem Geräusch eines fahrenden Lastkraftwagens stelle ich mir einen Mann namens Paul vor.
Der Parkplatz ist leer.
Hinter Hannover weiden die Kühe jetzt häufiger. Auf den Friedhöfen kümmern sich die Leute um frische Blumen.
Unter dem Ausdruck frische Blumen stellt man sich das Wort Friedhof vor. Oder das Wort Braut.
Unter dem Wort Hörspiel stellen sich die Hörer eines Hörspiels ein Hörspiel vor. Geräusch.
Hörspielautoren wie Ferdinand Krivet machen aus dem Hörspiel ein Pop-Ereignis. Immerhin unter Einbeziehung der Hörer.
The personal one-to-one relationship between the listener and the broadcaster.
Sonntagnachmittag zu Hause.
Sie zu Hause, wir hier im Studio.
Anywhere there's a radio. And a listener relationship, radio listener, one-to-one relationship between the listener and the listener and the listener and the listener and the listener and
radio
and the universe.
London, Brüssel, Budapest,
Harlem, Boston, Chicago.
Das Hörspiel überlebt die Beschäftigung mit sich selbst und auch immer wieder Einschnitte in den Etat. Mit dem aufkommenden Hörbuch und einer neuen Kultur des Zuhörens zeigt die ARD gerade um die Jahrtausendwende, zu welchen monumentalen Produktionen sie fähig ist.
Der Herr der Ringe von John Ronald R. Tolkien.
Oder Die Säulen der Erde von Ken Follett, wo in den Studios des WDR sogar gefoltert werden musste.
Nein! Nein!
Ja. Okay, pass auf. Also, stopp. Entschuldigung. Mach nochmal Armen Solo. Jetzt warst du doch deutlich leiser als in der ersten Version. Ja. Wenn wir das zusammenschneiden wollen, ist es schwierig für uns.
Verstehe.
Mach nochmal so einen kleinen Zitterer. Angst, Armen.
Digitale Aufnahme- und Bearbeitungstechnik eröffnet den Hörspielern zusätzlich neue Möglichkeiten. Die aktuelle WDR-Hörspielchefin Martina Müller-Wallraff.
Jetzt sind wir gerade technisch an einem Punkt, wo die 3D-Technologien so weit sind, dass man nicht mehr 5 oder mehr Boxen im Raum braucht, sondern tatsächlich mit Kopfhörern dreidimensional hören kann. Sie können einen Raumklang erzeugen über Kopfhörer, der ihnen tatsächlich auch eine eigene körperliche Ausrichtung in diesem Raum ermöglicht. Und das eröffnet tolle Räume, also dieses Einsteigen in eine Geschichte, dieses Ergreifende, Überwältigende des sinnlichen Eindrucks. Und das geht alles im Akustischen technisch mittlerweile auch.
Wo steht das Hörspiel also heute, 95 Jahre nach seiner Geburt?
Das ist etwas sehr Besonderes an dieser Zeit, in der wir gerade auf unserem großen Hörspiel-Zeitmaßband stehen, dass alles möglich ist. Also es gibt nicht eine Modeerscheinung, die jetzt gerade vertreten wird, sondern wir arbeiten mit allen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte. Also es gibt nach wie vor Werkstätten, die diesen sehr nüchternen, sehr sachlichen, sehr intellektuellen Zugriff wählen. Es gibt andere, die eben sehr sinnlich vorgehen und wirklich mit süffigen, erzählerischen Inhalten arbeiten. Es gibt wiederum Dritte, die sehr journalistisch arbeiten, wie man im Zusammenhang mit der Fiktion dokumentarische Zusammenhänge nochmal anders betrachten kann und dadurch nochmal Denkprozesse anders anstoßen kann, als es landläufig passiert.
Denkprozesse anstoßen, wie zum Beispiel mit der Bearbeitung von Oswald Spenglers Untergang des Abendlandes.
Oswald Spengler sieht für die Gesellschaften des Westens den Zusammenbruch der demokratischen Ordnung voraus. Ende des Parlamentarismus, Auflösung des staatlichen Gewaltmonopols. Eine Gesellschaft dominiert von Abenteuer- und kriegslüsternen Einzelnen. Dunkle Helden, Tatmenschen ohne moralisches Gepäck. Zeitalter des Cäsarismus, sagt Spengler. Es werden Leute kommen, die eben noch niemand kannte und vor denen ein paar Jahre später die Welt zittert.
Es geht jetzt nicht darum, politische Richtungen zu präferieren, überhaupt nicht. Aber wir können natürlich auch provozieren. Und das ist die Aufgabe und der Auftrag von einem künstlerischen Genre. Was wir aber beim Hörspiel vor allen Dingen versuchen, sind interaktive Stücke im spielerischen Sinne. Also wo wir tatsächlich die große, wir nennen das immer Schwarmlesung vom unendlichen Spaß von David Foster Wallace, wo wir den gesamten Text dieses Riesenromans online gestellt haben, seitenweise, und die Hörer und User es eingelesen haben, online, mit 1400 Hörerstimmen.
So bleibt das Hörspiel auch im Zeitalter der Bilderflut ein Medium der Zukunft mit anscheinend unendlichen Möglichkeiten zu erzählen.
Hier, die Eierbech an der Wand, das alles, das ist mein Leben. Das wird immer mein Leben sein. Ich kann ohne das nicht leben. Und ich weiß, nach diesem Hörspiel machen wir noch eins und dann noch eins und dann noch eins.
Im Zeitzeichen erinnerte Ralf Erdenberger an das erste Hörspiel, das am 3. August 1922 in den USA gesendet wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.